Es ist hilfreich, wenn man mit offenen Augen durch die Berge geht, auch das an sich ranlässt, was da an Veränderungen passiert und dass die Verantwortung, die wir haben im Fall der Alpen, einfach auch für diesen fantastischen Ort, den wir besuchen dürfen, der wirklich so zentral in unserem unmittelbaren Umfeld liegt, die Verantwortung für diesen Ort wahrzunehmen und danach zu handeln. Es ist eigentlich nicht so schwer.
Sie hat schon viele Abenteuer hinter sich gebracht. Zum Beispiel ist sie mit Baby im Bauch durch den Kaukasus gewandert. Darüber haben wir in Rausgehört Episode 49 gesprochen. Oder sie ist auch als Alleinreisende von den Rocky Mountains bis nach Mexiko gepaddelt. Jetzt geht es für Anna Zierner in die Alpen, oder genauer gesagt um die Alpen. Um diesen Sehnsuchtsort, der durch den Klimawandel bedroht ist und der ihr, der Bergführerin, so sehr am Herzen liegt. Ich will von Anna wissen, wie sie mit eindrucksvollen Bildern Emotionen wecken will, was die Alpen für sie so besonders machen und mit welchen Gefühlen sie die Folgen des Klimawandels beobachtet, der dieses Naturparadies bedroht. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Hi Anna, wie geht's dir und vor allem, wie geht's der Kleinen zu Hause?
Hallo Joris. Ja, schön, dass das wieder klappt. Ja. Der Kleinen geht's blendend, fast besser schön. Als mir. Ich habe ein bisschen wenig geschlafen. Sie hat dafür fantastisch geschlafen, aber halt quer, wie sie das gerne so machen in dem Alter.
Oh ja, ich kenne das. Wie das so ist mit Kindern, ne? Aber Man mag sie halt doch. Ja. Mich noch gut dran erinnern, du an unsere erste gemeinsame Episode damals, dein Kaukasus-Abenteuer, das ja ein bisschen ablief, ich sag mal anders als geplant, weil da auf jeden Fall jemand mit wollte, nämlich deine Tochter. Schön zu hören auf jeden Fall, dass es euch allen gut geht und heute starten wir in ein anderes Abenteuer. Es hat wieder mit viel Natur zu tun, aber es geht um die Alpen.
Rausgehört.
Du und die Berge, diese Liebe, die besteht ja schon ewig und sie wird wohl auch niemals enden, ist jetzt einfach mal meine Prognose. Was waren so deine ersten Begegnungen mit den Bergen, mit den Alpen damals?
An die kann ich mich gar nicht erinnern. Ich bin ja wirklich in den Alpen aufgewachsen, also in den Voralpen genau genommen. Aber ich muss da jetzt immer wieder dran denken, wenn ich auch mit meiner Tochter so am Berg unterwegs bin, die wächst ja quasi auch in den Voralpen auf. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied, wenn man in dem Alter, wo man laufen lernt, tendenziell am Hang läuft. Also immer mal wieder. Ich glaube, das prägt einen. Also ich glaube, ich denke da immer wieder drüber nach, was das auch daraus dafür, nicht nur jetzt motorisch, sondern was es halt auch mental mit mir gemacht hat, tatsächlich auch mit so sehr intensiven Jahreszeiten am Berg aufzuwachsen. Also so, weiß ich nicht, wo wir halt auch teilweise im Winter einfach eingeschneit waren und dann wirklich gar nicht mehr aus dem Haus konnten und sowas. Das, ich glaube, das macht schon was mit einer Persönlichkeit und insofern kann ich gar nicht sagen, was meine ersten Erinnerungen so richtig sind, weil es gibt für mich keine Erinnerungen ohne den Bergen.
Aber du bist ja irgendwann dann weggezogen, halb freiwillig, halb wahrscheinlich auch, weil es eben so sein musste, auch für Studium und so, glaube ich.
Tatsächlich gab es eine längere Phase in meinem Leben, da haben mir die Alpen gar nicht so sehr gefehlt, weil da hat mich Großstadt einfach mehr interessiert. Ich habe ja auch in New York gewohnt und in Madrid gewohnt und so. Ich fand es schon sehr cool, auch in großen Städten zu wohnen, gerade in der Zeit, wo ich studiert habe und so. Da hat es mich gar nicht so sehr in die Alpen gezogen. Das, was aber immer so das Band in die Alpen damals geblieben ist, waren die Alpen im Winter. Also ich habe früher viel als Snowboardlehrerin gearbeitet und war aber vor allem einfach selbst passionierte Snowboarderin oder bin ich auch immer noch. Inzwischen fahre ich zusätzlich auch schon ein bisschen Ski. Aber genau, das war irgendwie immer was, der Winter in den Bergen. Im Winter bin ich immer in die Berge zurückgekehrt. Und im Sommer auch zum Wandern oder zum Bergsteigen, aber es war wirklich ein Hobby damals. Also es war wirklich so für mich ganz klar so das, was ich in meiner Freizeit mache.
Und warum bist du dann irgendwann zurückgekommen? Es war dann doch irgendwie der Ruf der Alpen wahrscheinlich, der dich zurück in die Heimat geholt hat, oder? Weil du wohnst ja jetzt mittlerweile wieder dort.
Ja, genau. Also irgendwie ist es in meinem Leben ja so passiert, dass die Alpen so immer mehr in meinen Lebensmittelpunkt gerückt sind. Das war aber jetzt gar nicht so, dass ich das immer gewollt habe, sondern ich habe das Gefühl, das ist so passiert und ich habe mich da nicht verwehrt. Also einerseits dadurch, dass es beruflich so ins Zentrum gerückt ist durch mein erstes Buch Alpen Solo, dem, wo dann eben auch schnell klar war, dass dem weitere folgen dürfen und damit sich auch mein Beruf halt so ein bisschen in die Alpen verlagert, gemeinsam eben auch mit der Ausbildung dann zur Bergwanderführerin, wo ich halt irgendwie auch gemerkt habe, dass mir das großen Spaß macht, auch anderen Menschen die Berge näher zu bringen und so zu zeigen, wie ich sie liebe. Ja, und dadurch war dann irgendwann irgendwie klar, das macht keinen Sinn, eine Wohnung in einer Stadt zu halten, in der ich quasi nie bin, weil ich in der Zeit dann auch irgendwie so mehr oder weniger in meinem Auto gewohnt habe und halt immer am Berg war. Und ja, dann war es irgendwie sinnvoller, aufs Land zu ziehen, in die Berge.
Ja, klingt nach einer logischen Entscheidung. Als Bergsportlerin und Wanderführerin, da verbringst du ja viel Zeit draußen, schon seit einiger Zeit auch, hast also einiges auch in den Bergen schon erlebt. Wenn du so an die Zeit damals denkst, vielleicht die Anfänge auch als Bergsportlerin oder Wanderführerin und das mit heute vergleichst, was hat sich da in den Alpen alles so verändert aus deinen Erinnerungen bis in die heutige Zeit?
Boah, wahnsinnig viel. Also erstmal gibt's halt diese große Klammer jetzt in Bezug auf mein gesamtes Leben, wo eben das, was ich vorhin auch schon kurz erwähnt habe, wir tatsächlich Winter hatten im Tal, muss man sagen. Also ich glaube, das, wo ich aufgewachsen bin, liegt irgendwie so auf 500, 600 Meter, also wirklich nicht besonders weit oben, wo so viel Schnee lag im Winter, dass wir tagelang keine Schule hatten, weil wir nicht rausgekommen sind. Also schneefrei nannte sich das damals. Und das ist sowas, wo ich jetzt manchmal dran denken muss, weil das heutzutage so unvorstellbar ist, weil es solche Mengen an Schnee zumindest regulär im Tal schon sehr lange nicht mehr gab. Es gibt natürlich diese Extremwetterereignisse, das ist nochmal ein bisschen was anderes, so wie wir es jetzt beispielsweise letztes Wochenende hatten, wo ich einen Yoga-Retreat am Berg hatte und wir plötzlich mit 60 Zentimeter auf 1200 Metern eingeschneit waren. Das war sehr abenteuerlich und wunderschön. aber halt im Sommer quasi, also ich würde das jetzt gerade so mit September würde ich noch so ein bisschen als Sommer bezeichnen eigentlich. Also das ist dann schon echt abgefahren. Aber das ist nur so ein Zeichen von den Veränderungen. Also die Extremwetterereignisse haben zugenommen. Und der Schnee im Winter hat ganz deutlich abgenommen. Und das, was man halt dann sehr deutlich sehen kann, wenn man Orte mehrmals besucht, speziell jetzt denke ich natürlich an Gletscher, weil das so die prägnantesten Beispiele sind, die gehen halt weg. Also die sind halt einfach nicht mehr. Und zwar, da kannst du wirklich zuschauen. Also es gibt irgendwie... Es gab ein Jahr, da war ich mehrmals zum Beispiel an der Pasterze, das ist der größte verbleibende Gletscher in Österreich, der unterhalb des Großglockners fließt und da konnte ich wirklich von Monat zu Monat die Unterschiede sehen und ähnlich ging es mir auch am Ortler, den, das ist so ein Lieblingsberg, wo ich jedes Jahr ein bis zweimal oben war und dann halt, da gibt es auch auf der Route, auf der Normalroute nach oben gibt es so natürlich Passagen, wo man durch so einen Gletscherbruch, könnte man vielleicht sagen, geht. Und das ist extrem massiv zu sehen, wie sich das verändert und wie schnell das weniger wird.
Ja, man kann ja sagen, die Statik gerät da irgendwie durcheinander. Das führt dann zu Felsstürzen gewissermaßen. Dazu kommt ja auch durch die Trockenheit, die auf einmal dann da ist. Wasserknappheit, all solche Dinge vor Jahrzehnten noch undenkbar, jetzt auf einmal da und immer krasser. Gefühlt jedes Mal, wenn man in den Bergen ist, sieht es da wieder anders und nicht unbedingt besser aus.
Ja, und es wird auch einfach gefährlicher. Also es wird ganz entschieden gefährlicher. Gerade die Felsstürze oder auch die Murgänge oder sowas, was man ja auch immer wieder jetzt tatsächlich auch so in den Nachrichten hört, die man auch hört, wenn man jetzt kein Berggänger, Berggängerin ist. Also das dringt jetzt wirklich auch, glaube ich, bis in die Tagesschau vor teilweise. Aber eben, wenn man sich viel mit den Bergen beschäftigt, man kriegt diese Nachrichten ja ständig. Also man kriegt ständig mit, wo irgendwo wieder was verschüttet worden ist, wo eine Hütte zumachen musste, weil sie nicht mehr genug Wasser hat, um den täglichen Bedarf irgendwie zu decken. Also das ist schon echt, also ich würde mal sagen, gerade so in den letzten 6 Jahren hat das schon nochmal massiv zugenommen. Und auch natürlich die tödlichen Unfälle, die dadurch passieren. Das ist schon heftig, ja.
Ja, und was ja leider ein bisschen auch dazu kommt, ist so diese Müdigkeit, was solche Nachrichten angeht, ne? Dass man vielleicht ein bisschen neutraler mittlerweile wird, wenn man sowas sieht, wo ich mich auch mal wieder kneifen muss und sagen, ey, das passiert gerade wirklich. Und oft ist ja die Betroffenheit dann erst da, wenn man es selbst vor der eigenen Haustür erlebt, ne? Wenn so das eigene Haus von den Wassermassen weggerissen wird. Aber so, ja, ist vielleicht so ein bisschen abstumpfend schon da bei solchen Meldungen. Was denkst du, welche Folgen hat das für den Tourismus? Einerseits brauchen solche Gegenden den Tourismus, die Natur so zu wertschätzen, sie zu erwandern, das ist einfach herrlich, das tut den Menschen gut. Andererseits Overtourism, zu viel Tourismus ist ja auch gerade auch in den Alpen immer wieder ein Thema. Also was denkst du, wie geht das weiter, auch was Wertschätzung für die Natur angeht?
Na, das ist, glaube ich, jetzt halt eine spannende Zeit. Also wie uns das gelingt, und die Alpen sind da ja auch eigentlich nur ein Beispiel, damit umzugehen, wie sich alles verändert. Weil reversibel ist der Klimawandel ja erstmal sowieso nicht. Es ist total wichtig, jetzt entsprechend sich zu verhalten und das ernst zu nehmen. Ich nehme das auch sehr deutlich wahr, dass es ein Thema ist, über das man halt eigentlich gerade auch keine Lust mehr hat zu reden, weil ja da alle schon drüber geredet haben. Es gibt auch, glaube ich, so Umfragen, die sehr deutlich machen, dass andere Themen derzeit einfach als wichtiger wahrgenommen werden. Das finde ich natürlich total krass, weil wenn man sich selber mit dem Thema viel beschäftigt, dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass es irgendwas geben kann, was wichtiger ist. Aber vermutlich geht es allen so, die sich mit einem Thema sehr intensiv beschäftigen. Ja, die Zukunft, ich glaube, also es klingt so ein bisschen utopisch vielleicht, aber trotzdem würde ich sehr hoffen und mir wünschen, und ich glaube daran auch, dass wir als Menschen, jetzt mal ganz groß gesagt, die Fähigkeit schon haben, die Verantwortung, in dem Fall jetzt auch für unsere heimischen Berge, für die Alpen, wieder wirklich wahrzunehmen und dann auch entsprechend zu handeln. Und vielleicht muss man das noch fortführen, um das zu tun, muss man, glaube ich, ein paar Sachen wissen, oder es ist hilfreich, wenn man ein paar Sachen weiß. Und es ist hilfreich, wenn man irgendwie mit offenen Augen durch die Berge geht und da irgendwie auch das an sich ranlässt, was da an Veränderungen passiert. Und ja, eben auch versteht, dass wir da, ich meine jetzt gar nicht, dass wir schuld sind, ja, das auch vielleicht, aber ich meine eher, dass die Verantwortung, die wir haben für, jetzt mal allgemein gesagt, für die Erde, auf der wir leben, aber im Fall der Alpen einfach auch für diesen fantastischen Ort, den wir besuchen dürfen, der wirklich so zentral in unserem unmittelbaren Umfeld liegt, die Verantwortung für diesen Ort wahrzunehmen und danach zu handeln. Es ist eigentlich nicht so schwer.
Ja, es klingt wie eine Selbstverständlichkeit, und trotzdem so diese Dankbarkeit lebendig zu halten, ist ein schöner Appell, finde ich. Und ich glaube, fast alle, die diesen Podcast hören, waren schon mal in den Alpen. Es ist ja auch die perfekte Heimat für Aktivitäten, also Wandern, Skifahren, Bergsteigen, Mountainbiken, viel mehr noch. Also man kann so viele tolle Dinge da in den Alpen erleben. Ich bin auch jedes Mal super gerne wieder da.
Ja, und man muss auch nicht weit reisen, um da hinzukommen. Also man hat eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten, und dafür muss man nicht mal besonders weit fahren. Und ich meine, selbst ich ja, die jetzt irgendwie im Durchschnitt wahrscheinlich mehr schon in den Alpen unterwegs war als viele andere, ich habe noch eine, ja, mehr als eine Lebenszeit an Dingen zu entdecken in den Alpen. Also ja, das ist halt auch, das hört halt nicht auf. Es ist sehr, sehr vielseitig. Das denkt man vielleicht nicht, aber die Alpen sind extrem vielseitig, auch landschaftlich.
Auch übrigens mal zu Jahreszeiten vielleicht hinfahren, die man sonst noch nicht auf dem Schirm hat. Ne? Zum Beispiel Herbst in den Alpen ist auch sehr, sehr schön und sehr farbenfroh, weil die meisten kommen ja entweder im Sommer so zum Wandern oder im Winter zum Skifahren. Also vielleicht auch mal die anderen Jahreszeiten mit anpeilen. Die Frage bleibt natürlich, ist so viel Tourismus okay, wie es aktuell ist aus deiner Sicht? Oder meinst du, auch da müsste man so ein bisschen mal übers Reduzieren nachdenken? Wie ist da deine Haltung?
Auch ambivalent. Also ich denke, dass man über Reduzieren im Sinne von Verboten oder Beschränkungen, da erreicht man nicht viel. Ich glaube, dass das auch sonst nicht so gut funktioniert als Mittel, um jetzt zum Beispiel Klimaschutz zu betreiben. Ich glaube, in Bezug auf den Tourismus geht es darum, und da gibt es schon auch diverse Bemühungen von einzelnen Tourismusregionen, von denen ich jetzt weiß, dass man den Tourismus auf einen ganzjährigen Tourismus ausweitet. Also dass man, wie du ja auch schon gesagt hast, tatsächlich irgendwie auch schaut, was gibt es in anderen Jahreszeiten dort zu entdecken. Weil ja auch viele Leute, die in die Berge gehen, eher jetzt auch die Einsamkeit als die Massen suchen. Und auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, so eine Art von Skitourismus mit Après-Ski und mit irgendwie Halligalli ist überhaupt nicht mein Ding, ja. Aber sowas wird's auch weiter geben. Und keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht meine persönliche Meinung, solange ich da nicht hingehen muss, sollen die das gerne machen. Und es beschränkt sich dann auf bestimmte Orte. Es ist ja so, dass ein weiterer Ausbau, also neue Erschließung von Skigebieten ist sowieso verboten. Das wird nicht passieren. Es wird sich auch viel Skitourismus in niederen Lagen aufgrund der Folgen des Klimawandels, weil es einfach zu wenig Schnee gibt, wird man so flapsig sagen, von selbst erledigen. Und dann, ja, also dann wird es natürlich zusätzlich dann auch noch immer viel teurer. Aber das sind eher so gesellschaftliche Dinge, die absolut zu diskutieren sind und wo ich manchmal merke, dass ich da auch selbst so ein bisschen an meine Grenzen gerate, was ich da eigentlich richtig finde, weil einerseits, ja, wenn ein Liftticket teuer ist, dann nutzen es vielleicht weniger Leute und dann entspricht es vielleicht auch mehr, so ein bisschen wie wenn Fleisch teuer ist, entspricht es auch mehr dem Preis, den es quasi tatsächlich auch hat. Andererseits ist es halt viel weniger inklusiv dann und wird halt zu einem Luxussport und das finde ich auch blöd. Also ja, ich finde es schwierig. Ich würde hoffen, dass es so eine Art Mischung gibt aus kleineren Skigebieten, die vielleicht auch nicht so krass ausgestattet sind, die aber trotzdem in ihren charmanten Formaten vielleicht auch erhalten bleiben, auch für Familien oder sowas. Und dass es auf der anderen Seite sicherlich weiterhin so ein Après-Ski, Remi-Demi irgendwo geben wird, weil es halt dafür Nachfrage gibt. Ja, von mir aus könnte es das Zweitere, könnte ein bisschen einschlafen, aber das ist halt keine wirtschaftliche Aussage. Und auch streng genommen auch keine umweltschutztechnische, weil, also wenn sich das fokussiert an bestimmte Orte. Das, was auf jeden Fall, wo ich ganz, ganz vehement jetzt in Bezug auf den Winter vor allem dagegen bin, ist halt, ja, also eine weitere Erschließung oder Zusammenlegung beispielsweise von Gletscherskigebieten, so wie das im Pitztal-Ötztal irgendwie geplant ist und so. Aber das führt jetzt schon sehr ins Detail. Und ich glaube, im Sommer ist es halt so, ja, auch da, dass es sich ein bisschen diversifiziert, dass es ein bisschen sich ausbreitet in verschiedene Regionen. Ich glaube schon, dass die Alpen das aushalten können. Und ich glaube vor allem, dass Menschen, die die Alpen auf eine Art und Weise besuchen, in der sie tatsächlich mit den Alpen in Kontakt kommen, mit den Bergen in Kontakt kommen, also sprich jetzt nicht das Schirmzelt, sondern ich meine jetzt eher wirklich, wenn man zum Beispiel wandern geht oder im Winter irgendwo ruhig Skifahren oder Skitouren gehen geht, dass das, was das mit einem macht, das zu erleben, eigentlich was ist, was den Alpen zuträglich sein kann, weil man dann begreift, was der Wert ist, weil man dann merkt, wie gut es einem selber tut und darüber vielleicht die Verantwortung besser wahrnehmen kann und dann eben auch, wie ich schon vorhin mehrmals gesagt habe, dann vielleicht eben auch anfängt, danach zu handeln.
Ah, schön, du beschreibst schon ein bisschen die Magie der Alpen, also die Ruhe einerseits, dann ja auch diese frische Luft, die man gerade als Stadtmensch gar nicht so kennt, die herrlichen Aussichten in Täler, auf die Gipfel, es ist einfach schön in den Alpen. Was macht für dich so persönlich die Magie der Alpen aus? Was sind so die besonderen Momente oder Orte, die es für dich so einzigartig machen dort?
Puh, also einzelne Orte würden mir im Moment tatsächlich gar nicht einfallen. Zugegebenermaßen, ich schaue hier gerade aus dem Fenster und schaue in den vom Abendlicht beschienenen Felswände des Wilden Kaisers, der immer noch angezuckert ist mit Schnee. Und das ist einfach, das macht mich halt demütig. Ich meine, und ich habe den Luxus, da aus dem Fenster drauf zu gucken. Also es ist so monumental, so eine Wand da stehen zu haben und sogar das funktioniert schon, quasi aus dem Zimmer heraus da reinzuschauen und zu merken, wie wohltuend klein kann man sich fühlen. Also wie kann sich klein fühlen mal wohltuend sein? Und das ist eins von vielen sehr wertvollen Gefühlen, die man am Berg erleben kann.
Was findest du, wie fühlen sich die Alpen an oder wie riechen und wie schmecken sie? Also es gibt ja immer so spezielle Gerichte zum Beispiel oder spezielle Gewächse, an die man denkt. Was ist für dich so besonders Alpengeschmack, Alpengeruch?
Also Alpengeschmack, ich bin nicht, also ich mag Hütten total gerne, aber ich bin jetzt gar nicht so ein, ich bin gar nicht so die, die die Alpenküche immer so romantisiert, ehrlich gesagt. Ich finde es schon gut, was? Aber...
Komm, ja. So eine Buttermilch da auf der Hütte, das ist doch genial.
Ja, ja, voll. Aber ich, also ich bin tatsächlich dann immer doch auch ganz gerne irgendwo, wo gar nicht so viele Hütten sind. Ich weiß, das darf man eigentlich gar nicht sagen, ne? Aber doch, ich bewege mich schon auch ganz gerne außerhalb. Also ja, doch, aber mal zurück. Ja, Hütten, total schön. Ich mag auch den Geruch von Kasspatzen, wenn es irgendwie gute sind.
Ja.
Finde ich gut,
ja.
Kann man machen, total. Oder ja, genau. Aber jetzt, ich denke bei Geruch von Bergen tatsächlich eigentlich eher an, ich kann es glaube ich am besten beschreiben, mit der Abwesenheit von menschengemachten Gerüchen.
Also, oh ja, kein Deo, nix, genau.
Genau,
ja,
also und also das, was so weht, wenn man irgendwo ganz weit oben steht, ist natürlich kann so ein bisschen Blumenwiese sein, aber muss es auch nicht. Es ist, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, da müsste ich echt mich jetzt hinsetzen und lostippen, um mal zu versuchen zu beschreiben, wie dieser Geruch eigentlich ist.
Ich denke übrigens, wenn man so ans Hören denkt, ich finde Kuhglocken, die hört man an sehr vielen Stellen.
Ja, das stimmt.
Einfach sehr viele Tiere, die einem da begegnen unterwegs, ja. Oder das Summen von Bienen und irgendwelchen Fliegen, die man vielleicht vorher noch nie gesehen hat. Ist einfach immer wieder herrlich dort. Und du hast dich ja ein bisschen, glaube ich, auch mit der Geschichte der Alpen beschäftigt, jetzt auch für deine neuen Vorträge in den Globetrotter-Stores. Gibt es da irgendwas, was dich besonders überrascht hat? Irgendwelche historischen Dinge, die du vielleicht irgendwie bei deinen Recherchen zum ersten Mal wahrgenommen und gelesen hast?
Naja, es hat eigentlich ganz viel damit zu tun, was du gerade gesagt hast, die Kuhglocken, ja? Also so ein sehr weit verbreiteter Trugschluss ist, dass die Alpen, so wie sie jetzt sind, wenn jetzt da keine Straßen hochfahren würden, dann waren die schon immer so oder so, ist ein bisschen übertrieben, ja, aber ich glaube, eine ganz grundsätzliche und massive Veränderung, die in den Alpen halt schon immer quasi durch den Menschen stattgefunden hat, ist, dass vor etwas über 300 Jahren gab es da noch keine Almen. Also die ganzen Almen, über die man so mit den Alpen so auch auf postkartenmäßig irgendwie verbindet, mit den Kühen und so, das ist ja alles Wirtschaft. Das ist alles Almwirtschaft. Das heißt deswegen nicht, dass es schlecht ist. Aber ich glaube, es lohnt schon, sich bewusst zu machen, dass die Alpen, wie wahrscheinlich kein anderes Gebirge auf der Welt, vom Menschen schon sehr lange, also eben seit über 300 Jahren, sehr, sehr stark beeinflusst werden und auch verändert wurden. Also vieles der Alpen, dessen, was man so typisch als alpenländisch bezeichnet, ist eigentlich ursprünglich vom Menschen gemacht. Also die Alpen sind schon extrem stark verändert worden. Wie gesagt, ich würde das jetzt auch erstmal gar nicht werten, aber es ist was viele Leute, glaube ich, überrascht, dass so die grünen Wiesen in den Bergen, die gab es eigentlich gar nicht. Das war alles Wald. Also es war tatsächlich alles mal zugewachsen und auch nicht mit dem Kulturwald, wir weite Strecken heute haben, sondern eigentlich, ja, also da gab es vielleicht mal eine Lichtung, aber sonst gab es da keine Wiesen.
Ach krass, das wusste ich auch nicht, okay. Also eigentlich viel, viel Menschgemachtes, aber auch viel Gutes über die Jahrhunderte, die da ja ins Land gezogen sind.
Naja, also dass man in einer Region wie mitten in Europa, die so dicht besiedelt ist, sich auch die Alpen quasi zunutze macht, durch die Almwirtschaft und so weiter. Ich finde, das ist auch nachvollziehbar und wie gesagt, das ist ja per se jetzt erstmal auch nicht schlecht und sowieso auch nicht reversibel, ne? Aber es geht halt darum, wie das gemacht wird. Und heute, so ein bisschen Fun Fact, auch viel von der Almwirtschaft, die jetzt so wir auf Postkarten wiederfinden, würde auch ohne Subventionen, glaube ich, gar nicht mehr funktionieren. Also da geht es schon auch sehr stark darum, dass man genau dieses Bild der Alpen halt auch bewahren möchte, auch nicht zuletzt für den Tourismus. Also das Absolut. Gehört schon auch dazu. Ja. Aber ja, also ich denke, das ist halt so eine Seite der Alpen, die sehr, sehr, sehr wichtig ist, speziell eben, weil es in den Alpen sehr, sehr stark von Menschen geprägt wurde. Aber es gibt noch so einen anderen Aspekt, der für mich, glaube ich, weil du gefragt hattest, was macht so, wenn ich mich richtig erinnere, hast du sowas gefragt, was macht auch so ein bisschen den Reiz aus von den Alpen?
Ja.
Das, was ich so spannend finde von den Alpen jetzt auch als einfach als Raum, in dem man sich bewegen kann, wie auch immer man das tut, mit welchen Hilfsmitteln oder Nicht-Hilfsmitteln, auf welchem sportlichen Level oder nicht, erstmal völlig dahingestellt. Aber eine Sache, die wirklich, wirklich besonders ist, ist, dass die Alpen einen der letzten quasi Rückzugsräume für uns Menschen mitten in Europa bilden, wo wir uns noch selbstverantwortlich bewegen können und auch müssen. Und das finde ich wahnsinnig spannend, was damit einherkommt. Und ich glaube, dass ganz viel von dem Reiz, den die Alpen und von dem Sog, den die Alpen ausmachen, auch genau damit zu tun hat. Das ist ein Ort, da geht man hin. Man weiß nicht, zu 100%, wie das Wetter wird. Es gibt niemanden, der dir sagt, was du kannst und was du nicht kannst. Natürlich gibt es irgendwie 1000 Möglichkeiten, irgendwie Wege, Schwierigkeitsgrade und so weiter. Aber was das genau bedeutet, ist was, was du immer noch in den Bergen selbst rausfinden darfst und auch musst. Und diese Art von Selbstverantwortung und diese Art, sich selbst kennenlernen zu können, indem, dass man sagt, ich muss wissen, was ich kann, ich muss auch wissen, was ich nicht kann und ich muss, wenn ich das eine oder das andere falsch eingeschätzt habe, mit einem gesunden Menschenverstand darauf reagieren, weil ich bin halt nicht irgendwo, wo es Straßenverkehrsregeln gibt. Und das, finde ich, ist die Gefahr und gleichzeitig aber auch der ganz, ganz große Reiz, den die Alpen für uns halt noch so bieten. Und das ist doch der Wahnsinn. Also wo bewegen wir uns in unserem Alltag ganz ehrlich noch, ohne dass wir irgendwie einen Terminkalender oder einen Bus verplanen oder sonst was haben?
Und das ja, ist, stimmt. Also ja. Verbotsschilder sieht man selten in den Alpen. Das stimmt, da hast du recht. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber klar, es ist oft nur ein Schritt nach links oder rechts, der totale Abhang. Da wartet im Zweifel sogar der Tod. Genau dieses, ja, ein Risiko nicht unbedingt, aber dieser Nervenkitzel, der bringt dann ja schon so von Berg zu Berg zum Beispiel. Und ich kann mir vorstellen, du hattest auch schon so ein paar Herzschlagmomente in den Alpen. Was waren so die krassesten Geschichten, die du schon da oben oder dazwischen irgendwo beim Aufstieg erleben durftest?
Ha, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit so Heldengeschichten, aber also natürlich kann ich die auch erzählen. Okay, pass auf, ich versuch's mal.
Eine geht.
Ich glaube, die schlimmsten passieren ja immer dann, wenn man sich selbst überschätzt hat. Also das, es gibt auch welche, die nicht gut sind, die passieren, wenn man sich unterschätzt, was meistens eher eine der weiblichen Teil der Bevölkerung zugeordnete Schwäche ist. Den Männern zuordnen darf man dabei die Schwäche des sich Überschätzens meistens mehr. Da gibt es ja auch Statistiken.
Unterschreibe ich. Passt.
Ich habe aber tatsächlich auch die eine oder andere Situation gehabt, wo ich mich vielleicht auch ein bisschen überschätzt habe und darüber dann sehr viel gelernt habe. Also eine Situation fällt mir zum Beispiel gerade ein, da war ich einfach so total im Flow und konnte irgendwie, weil ich es so schön fand und so viel Energie hatte, konnte ich irgendwie einfach nicht aufhören. Und habe aber eigentlich irgendwo schon gewusst, dass ich wahrscheinlich jetzt eine Pause brauchen würde. Das war auf einer sehr langen Tour auf der Ost-West-Durchquerung der Alpen, die ich gemacht habe. Ich hätte eigentlich mal einen Tag Pause machen sollen, habe es nicht gemacht und bin dann tatsächlich auf so einem ganz klassischen Wanderweg, der eigentlich unspektakulär und nicht gefährlich ist, einfach neben den Weg getreten und habe mich ein paar Mal überschlagen und bin dann auch wirklich ganz knapp vor dem ganz tiefen Abgrund, also ist jetzt kein Witz, aber dann hängen, konnte ich mich quasi noch halten, ganz dramatisch an einem kleinen Finger, nein. Aber ja, das sind dann schon so Momente, wo einem im Nachhinein, ja, wo man vielleicht einerseits sehr dankbar ist, dass man noch ganz ist und andererseits auch einem sehr bewusst wird, wie schnell es gehen kann, aber auch ja, das ist halt nicht, es muss nicht ein schwieriger Weg sein, an dem was passieren kann. Ich habe, keine Ahnung, ein paar Tage vorher eine Hochtour alleine gemacht, was sowas ist, was man halt wirklich so gar nicht macht aus Sicherheitsgründen. Und da ist nichts passiert. Aber da war ich halt die ganze Zeit 100% im Fokus, weil ich mir bewusst war, dass das, was ich da tue, ja, nicht ungefährlich ist. Und ich glaube, das passt auch wieder so ein bisschen zu dem, was ich vorher gesagt habe, so dieses selbst rausfinden und selbst spüren, was geht und was geht eigentlich gerade nicht. Das muss man manchmal quasi the hard way lernen. Aber das lohnt sich immer und es ist nicht unbedingt berechenbar. Also wenn Leute sagen, Klettern ist gefährlich oder so, ist eigentlich Quatsch. Eigentlich ist Klettern, also auch Alpinklettern, oft ungefährlicher als manch andere Sachen oder für manche Menschen, sagen wir mal, ungefährlicher, als wenn man jetzt irgendwie total ohne hinzuschauen irgendwo wandern geht. Also das kann theoretisch tatsächlich gefährlicher sein. Oder wenn es irgendwie nass ist auf einmal oder sowas. Und ich glaube, das ist diese sehr große Varianz an Möglichkeiten von Gefahren, aber auch an Chancen, mit einem entsprechenden defensiven und guten und verantwortungsvollen Verhalten dort sicher unterwegs zu sein, das ist eigentlich ein totaler Schatz.
Wie gehst du eigentlich mit so spontanen Begegnungen um? Du hast ja gerade gesagt, du bist oft alleine auch unterwegs und manchmal weiß man ja nicht so, hinter der nächsten Abbiegung da auf diesem schmalen Weg, wer kommt einem da entgegen? Also ich hatte zum Glück bisher immer nur nette Begegnungen auch mit anderen Wanderinnen und Wanderern, die da so unterwegs waren.
Also ich muss sagen, dass quasi als Fortsetzung von diesem Moment, von meinem Absturz da, den ich gerade erzählt habe, Das war spät im September, also da war wirklich fast niemand mehr unterwegs am Berg und mir ging es nicht gut danach erstmal, also ich war schon ziemlich unter Schock und da ist mir jemand dann begegnet, eine Schäferin, Marianne, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, und ich glaube, ich habe mich noch nie vorher so gefreut, einen Menschen zu sehen. Das war einfach wahnsinnig wertvoll, da eine warme Hand auf meiner Schulter zu haben, einen Menschen, die irgendwie wahrnimmt, die da ist, einfach ein Gegenüber. Also ich glaube, in der Einsamkeit der Berge, was natürlich auch was ist, was ich vielleicht auch dadurch, dass ich so viel alleine unterwegs war, einfach sehr stark auch schätzen gelernt habe, ist aber dann trotzdem die Begegnung mit dann einem anderen Menschen was wahnsinnig Schönes und wahnsinnig Wertvolles. Also da erinnere ich mich an viele Situationen, ja, die auch, also die mir wirklich viel gegeben haben. Also, und selbst wenn, ich denke zum Beispiel auch an eine Situation mit einem Wirt Michel, Michel heißt er auf einer Hütte in der Schweiz, wir saßen schweigend, also wir kannten uns noch nicht richtig, saßen schweigend vor der Hütte und haben dem Sonnenaufgang zugeschaut und hatten irgendwie jeder eine Tasse Kaffee in der Hand. Wir haben nichts gesagt, aber es hat so viel kommuniziert irgendwie. Also wir haben, ich würde im Nachhinein sagen, das war eigentlich der Moment, in dem wir uns angefreundet haben, war eigentlich, als wir schweigend vor der Hütte saßen. Und das ist
ja manchmal
halt,
Schweigen echt schöner.
Ja, und das gerade in der Kulisse von den Bergen, also wenn man dann sowas hat, wo man halt echt so, also ich denke da oft so, jede Beschreibung würde jetzt eigentlich nur alles kaputt machen. Wenn jetzt jemand sagt, oh wie schön, guck mal die Sonne.
Oder ja, so. Oder noch ein Foto davon machen.
Genau.
Gibt es denn auch so Lieblingsplätze, die dir einfallen, irgendeine besonders schöne Wiese mit einem ganz tollen Ausblick zum Beispiel oder... Was weiß ich?
Ja, aber die kann ich ja jetzt hier nicht erzählen, weil sonst wird das ja ein Instagram-Hotspot.
Oh,
nein.
Okay.
Ja, doch, natürlich. Also klar, aber ich glaube, das ist gar nicht so, ich finde, das hat immer mit so viel zu tun. Das hat ja auch damit zu tun, in was für einer Verfassung kommt man da selber hin. Also ich tue mir tatsächlich schwer, Orte zu empfehlen. Klar, ey, ich sitze jetzt hier und gucke auf den Wilden Kaiser und denke mir, ich bin so viel in dem Wilden Kaiser unterwegs, in den letzten Jahren, ich habe immer noch nicht alles gesehen und es gibt einfach am Wilden Kaiser allein da schon so viele Orte, wo ich halt, ja, da kann ich immer hingehen, finde ich immer schön. Also gerade da, wo wir jetzt eingeschneit wurden am Wochenende, waren wir auf der Walleralm, auf der Stöffelhütte oben, das ist eine kleine urige Hütte. Braucht ihr gar nicht googeln, findet ihr eh nicht, aber da, ja, es gibt halt schon so besondere Orte, aber ja. Wilder Kaiser, kann ich total empfehlen. Ist schön da. Ist auch
ja,
nicht so weit
Kaiser
weg.
Wilder Kaiser habe ich auch noch auf meiner Bucketlist, auf jeden Fall. Da will ich auch
ja,
noch
dann
hin.
Sag Bescheid.
Gebe ich dir
ganz persönlich Tipps.
Das ist schön. Sag mal, lass uns noch mal kurz auf deinen Vortrag kommen, weil ich habe es in der Anmoderation schon kurz erklärt. Du möchtest ja deine Liebe für die Alpen so ein bisschen zeigen, aber gleichzeitig auch Emotionen wecken. Für Maßnahmen, zum Beispiel gegen den Klimawandel, aber auch, glaube ich, für Offenheit, das eben wirklich bewusst wahrzunehmen, was da oben alles so passiert. Warum ist dir das alles so wichtig? Was treibt dich da so krass an? Weil wir haben ja im Podcast heute auch schon immer wieder drüber gesprochen. Es ist ja absolut ein Herzens- und Leidenschaftsthema für dich, kann man sagen.
Ja, ich glaube, also was mich antreibt, hat viel damit zu tun, dass ich natürlich bei Globetrotter, auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, die da kommen, einfach mal so grundsätzlich davon ausgehe, dass es oft Leute sind, die auch selbst gerne in die Berge gehen. Oft dann auch Leute, die damit vielleicht auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht haben und sowas. Und mein Bedürfnis ist, weiterzugeben, was ich allein dadurch, dass ich das Privileg habe, so viel Zeit in den Bergen verbringen zu dürfen, die Möglichkeiten, die sich dadurch für mich erschlossen haben, den Wert von den Alpen zu sehen, weil ich krieg's halt selber auch immer so oft mit, jetzt meine Gäste oder sowas, mit denen ich am Berg unterwegs bin, die haben halt dann diese eine Woche Urlaub und dann muss halt in dieser einen Woche alles stimmen, was ich total nachvollziehen kann, aber genau geht's mir auch, wenn ich irgendwo anders in Urlaub hinfahre, manchmal passiert es dann, dass man deswegen gar nicht so schnell in so einen Modus kommt, wo man wirklich wahrnehmen kann, und ich glaube, mein Bedürfnis ist es vielleicht ein bisschen, so Hilfestellungen dafür zu geben, dass man besser in diesen Modus kommt oder sowas. Und dafür einfach auch zu inspirieren. Und ja, natürlich im Endeffekt hat es dann was damit zu tun, dass man sich am Berg verantwortungsvoll verhält. Das ist mir persönlich ein großes Anliegen. Ich glaube, das ist vielen Menschen ein großes Anliegen. Aber was bedeutet das eigentlich? Und für mich ganz klar, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ist es eine Verantwortung, die man der Umwelt und dem Klima gegenüber hat, aber eben auch eine Verantwortung, die man sich selbst gegenüber hat, also kenne deine Grenzen mäßig. Diese Verantwortung hat, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, auf eine wunderschöne Art was sehr Allumfassendes, wenn man sich in den Bergen bewegt, und dafür möchte ich so ein bisschen nochmal sensibilisieren. Und ich habe halt, glaube ich, das auch so ein Grund. Ich habe das große Glück, dass ich über viele Jahre immer wieder mit ganz fantastischen professionellen Fotografen am Berg unterwegs war und in einige von den Bildern zeigen kann, die in dieser Zeit entstanden sind. Und das, ja, da freue ich mich sehr drauf, weil die für mich sehr viel Emotionen auch transportieren können. Obwohl es nur in Anführungszeichen eine Landschaftsfotografie ist.
Du sagst ja in deinen Vorträgen auch ganz schön immer, wir dürfen nie aufhören, die Alpen zu lieben und sie zu besuchen. Das finde ich sehr schön, dass du das auch nochmal so betonst. Also lieben, klar, einerseits, aber auch besuchen, um diese Liebe vielleicht aufrechtzuerhalten. Was meinst du denn, wie geht das am umweltfreundlichsten? Also welche Reiseart ist die beste, um zum Erhalt dieser herrlichen Natur auch beitragen zu können? Wahrscheinlich, ja, möglichst nicht lange Anfahrten, solche Dinge, oder was würdest du sagen?
Ja, also du hast es ja eigentlich direkt auch schon gesagt, die ist relativ einfach, die Statistik zu CO2-Ausstoß bei einem Besuch in den Alpen, da entfallen 70% auf die Anreise. Also ja. Das ist schon sehr, sehr eklatant, wie man da hinfährt. Ich weiß jetzt selber und natürlich auch aus zahlreichen eigenen Erfahrungen, dass die Reise mit der Deutschen Bahn oft keine Freude ist. Aber es ist halt, ja, vielleicht ist es einfach die erste Übung in Entschleunigung, die man sich da gönnen kann, dass man sich darauf einlässt. Einerseits vielleicht, dass es irgendwie Verspätung gibt und man andererseits oft in den Alpen, zumindest hierzulande, leider noch sehr viel umsteigen und warten muss, bis man dann dahin kommt, wo man hin will, weil leider der öffentliche Nahverkehr in der unmittelbaren Alpenregion immer noch nicht so gut ausgebaut ist, wie er sein sollte. Aber selbst wenn man dann irgendwie vom Bahnhof zur Unterkunft ein Taxi nimmt, statt Auto zu fahren, hat man schon echt viel gewonnen. Es gibt noch einen zweiten Faktor, der super wichtig ist für einen nachhaltigen Urlaub in den Alpen. Und zwar ist es die Länge, die ich an Zeit dort verbringe. Fahre ich für ein Wochenende oder fahre ich für eine Woche? Also ich würde immer sagen, auch aus inneren Nachhaltigkeitsgründen, ja, spart euch lieber die Zeit auf und fahrt einmal länger, weil das macht mit einem viel mehr, als wenn man quasi noch den Alltagsstress mitnimmt, dann bis Samstagmittag braucht, bis man den einigermaßen los hat und am Sonntagmittag schon wieder irgendwie sich auf den Rückweg machen muss. Also die Länge, die man an einem Ort verbringt und damit ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel auch mit der Bevölkerung vor Ort in Kontakt zu kommen, das hat einen riesigen Einfluss, glaube ich, auch auf die Art und Weise, wie nachhaltig man unterwegs sein kann. Und natürlich auch die Wahl der Unterkunft. Also genau, gehe ich in ein Riesenhotel oder gehe ich irgendwie auf einen Bauernhof oder in eine Hütte oder so.
Da haben jetzt einige, die zuhören, richtig Lust auf die nächste Alpenreise, das nächste Abenteuer. Für dich steht es vielleicht schon morgen an oder wie sind so die nächsten Tage und Wochen geplant? Es wird ja langsam Herbst. Geht's für dich wieder hoch irgendwann?
Ach, ich finde Herbst immer die schönste Jahreszeit eigentlich in den Bergen. Deswegen bin ich da eigentlich immer sehr viel gerne selbst unterwegs. Ich habe jetzt gerade im Moment nichts Großes geplant, aber eben, ich habe ja das große Glück, dass ich jetzt von hier aus auch nicht viel planen muss, um mich draußen zu bewegen. Ich kann eigentlich einfach loslaufen. Ich schaue mal, worauf meine Tochter so Lust hat. Wir haben dieses Jahr mit dem Fahrrad eine Alpenüberquerung schon gemacht zusammen. Das war total super und wir sind auch so immer mal wieder unterwegs. Ich habe jetzt gerade nichts Großes geplant, aber ja, es gibt immer noch Tagestouren, die in meinem Radius von, weiß ich nicht, 1-2 Stunden sind, die ich noch nicht gemacht habe. Also da ist schon noch viel zu tun.
Ja, wundervoll. Und vielleicht noch eine Sache, so als letzte Frage, die du immer dabei hast. Irgend so ein Gadget oder Tool oder irgendwas, was immer in deinem Rucksack drin ist, wenn es in die Alpen geht?
Ich habe tatsächlich immer ein Opinel dabei. Das ist jetzt auch gar nicht so besonders. Also so ein Taschenmesser. Jetzt im Herbst super für Pilze, aber kann man irgendwie immer gebrauchen. Aber ich bin halt auch so eine Minimalistin. Also ich bin jetzt halt einfach auch nicht die, die dann... Ich habe jetzt nicht meinen Plüschlama dabei, leider. Oder ich habe auch keine ätherischen Öle dabei. Also keine Ahnung, ich kenne so Leute, die haben dann so ein spezielles Ding, was sie irgendwie mega gerne mitnehmen. Habe ich tatsächlich gar nicht, ich bin recht minimalistisch und ich brauche auch irgendwie nichts anderes. Wenn ich in den Bergen bin, dann habe ich ja die Berge.
Guck, ich habe immer die Käppi dabei. Kannst du nach vorne drehen, nach hinten drehen, abnehmen, je nachdem wie das Wetter gerade ist. Hilft einem immer weiter, sieht sogar ganz cool aus, wenn man doch mal ein Foto aus Versehen macht. Und mit Käppi kann einem nichts passieren.
Ja, Käppi ist auch bei Schnee übrigens total super, haben wir letztes Wochenende festgestellt. Weil auch wenn es schneit, stimmt, dann schneit es dir nicht so direkt ins Gesicht. Also ja, Käppi kann ich voll unterschreiben, super Idee.
Käppi geht immer. Also ich ziehe meine Käppi jetzt einfach mal vor deinem Engagement. Vielen Dank, dass du das so machst, dich für die Alpen einsetzt. Und wir können dich ja jetzt auch wieder bei vielen Vorträgen in den Globetrotter-Stores erleben. Die Infos dazu auf globetrotter.de/Veranstaltungen. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ich weiß ja, wir kennen uns ja auch persönlich ganz gut, Anna. Man kann dir hinterher auch Fragen stellen über deine Leidenschaft für die Alpen, über Tipps, über alles, was man wissen möchte zu dir und auch zu deinen anderen Abenteuern, zum Beispiel im Kaukasus und was da noch so alles passiert ist. Vielen Dank, dass du zu Gast warst, heute mal wieder hier bei Rausgehört.
Vielen Dank, ja, und von mir auch noch ein letzter Tipp. Wenn euch das interessiert mit der Nachhaltigkeit und ihr da auch gerne euch engagieren möchtet und ihr kennt Protect Our Winters noch nicht, dann schaut euch doch vielleicht mal diesen Verein an. Ich bin seit Februar stellvertretende Vorsitzende von dem Verein und wir bemühen uns darum, Klimaschutz in den Alpen zu machen, ohne den Leuten zu verbieten, in die Alpen zu gehen, ohne erhobenen Zeigefinger, sondern eher unter dem Motto Protect What You Love und wir sind Teil des Problems, also lasst uns Teil der Lösung sein. Also da vielleicht eine kleine Empfehlung, euch das mal anzuschauen. Das ist echt schöne und konstruktive Arbeit, die wir da machen.
Super Tipp. Vielen Dank dafür. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Und jetzt bitte die Kriminalpolizei wieder um deine Mithilfe. In Licht ins Dunkel. Dein True Crime Podcast mit dem aktuellen Stand bei Cold Cases und ungeklärten Vermisstenfällen. Licht ins Dunkel, der Podcast mit Unterstützung von Polizei, LKA und BKA, hörst du überall, wo es Podcasts gibt und auf podcastfabrik.de.